Wie, du willst blödeln?
Ja, deswegen, wir müssen ja eigentlich auch am Anfang immer ein bisschen blödeln.
Ja, du blödelst doch immer.
Warum blödeln wir denn schon wieder jetzt?
Es wird hier nicht geblödelt, Leute.
3, 2, 1.
Herzlich willkommen beim Quasi-Podcast. Wir freuen uns immer wieder gern, dass ihr immer wieder zuhört bei uns. Wie immer habe ich mir gegenüber der liebe Jens, der liebe Jan und Angelo.
Hallöchen.
Herzlich willkommen alle.
Hallo.
Heute sprechen wir, ich tease mal. Heute reden wir quasi über Falcon and the Winter Soldier.
Okay, okay.
Ja, Outriders oder wie man anders auch Geld verdienen könnte. Aber wir reden auch nur quasi drüber. Wir schweifen immer ab.
Das ist wie in der Schule, Alter.
Klar, schön Vortrag.
Ich fange Ernsthaftigkeit gerade an.
Mit welchen der Themen wollt ihr denn anfangen?
Falcon and the Winter Soldier.
Ja, finde ich gut.
Oh, da geht er direkt rein.
Ja. Da müssen wir auf jeden Fall direkt eine Spoilerwarnung auch raussprechen. Ab sofort werden wir über wichtige Dinge reden müssen, weil es spätestens in dieser Episode sind wichtige Dinge passiert.
Ja. Ja. Die Folge begann, glaube ich, etwas ruhiger und etwas langsamer.
Ja.
Und
also die Folge davor endet sich auch schon ein bisschen stürmhafter, ne?
Ja, also im Grunde genommen geht es, ist ein ganz interessantes Gefüge, finde ich, was sich jetzt gerade so darstellt. Also bei Falcon and the Winter Soldier habe ich persönlich immer irgendwie so den Antagonisten gesucht und ihn jetzt in Captain America gefunden. Jetzt final mit dieser Folge, warum, werden wir gleich besprechen. Jedenfalls gibt es ja immer noch die Resistance, nenne ich mal, die Resistenz, die Supersoldaten. Wir wissen, glaube ich, nicht, wie viele von denen insgesamt das Serum verabreicht bekommen haben. Jedenfalls ging es ja in der Folge darum, dass die Dame, ihren Namen habe ich leider vergessen, habt ihr den spontan gerade?
Kylie Morgenthau, also
Kylie?
Kylie, also auf Englisch heißt sie Kylie Morgenthau, also Morgenthau.
Kylie Morgenthau, okay. Ja.
Okay. Die Dame hat noch, ich glaube, es waren irgendwie so um die 12 Dosen vom Serum noch am Friedhof versteckt gehabt, um weitere Supersoldaten damit, für ihre Armee, für ihre persönliche Armee zu gewinnen. Und sie sieht sich als die Erlösung aktuell, weil sie aus einem sehr, sehr armen Hause kommt und sie kämpft sozusagen für ihre Community, für ihre Menschen. Und Captain America hat da was dagegen. Da gab es ja diese eine Szene, wo es diese eine sehr, sehr coole Unterhaltung eigentlich gab, die den Cap gesprengt hat, weil er sehr ungeduldig war.
Naja, du musst aber auch dazu sagen, dass eigentlich Cap immer wieder die richtigen Entscheidungen getroffen hat. Ich glaube sogar ähnlich, wie es Rogers gemacht hätte. Denn sie ist eine Terroristin. In erster Linie ist sie eine Terroristin und hat Menschen umgebracht. Mehrfach.
Ja,
mit Bombenanschlägen.
Ja, und trotzdem hat Falcon irgendwie immer noch die Chance gesehen, sie umzustimmen, um sie auf die, ich sag mal jetzt, gute Seite der Macht zu bringen, ne?
Habt ihr gemerkt, dass im Endeffekt Falcon jetzt die Rolle von Steve Rogers übernommen hat?
Yes. Ja. Ja, absolut. Fand ich auch sehr spannend. Also die Unterhaltungen waren sehr gut.
Ja.
Und man hat das sofort gemerkt. Und eigentlich ist in der Folge gar nicht viel passiert, um ganz ehrlich zu sein. Es gab diese Unterhaltung, dann gab es einen Kampf, der sah ganz cool aus. War wieder schön in Szene gesetzt. Und dann ging es eigentlich die ganze Zeit ums Serum. Was passiert mit dem Serum und wer nimmt es? Und effektiv gesehen hat man nicht, wer das Serum sich verabreicht hat, aber es ist was passiert in dieser Folge.
Na, was ich ganz spannend fand, die Kylie hatte ja das Serum dann verloren, was ich ganz dumm fand, dass sie das in so einer ollen Bauchtasche mit sich rumgetragen hat. Das fand ich, also,
und dann vor allem nicht mal bei sich hatte.
Ja, das war alles
im Moment dann noch.
So, das ist auch eine der Folgen, wo ich das erste Mal dachte, das ist irgendwie schlecht geschrieben. Einerseits, dass sie das wichtige Zeug, das so relevant war für ihren Weltplan, dass sie das nicht bei sich hatte oder nicht groß gesichert hat, das fand ich komisch. Dann, dass die Wakanda-Mädels da waren, die Wakanda-Kriegerinnen da waren und denen so den Arsch aufgezogen haben, dass und die sind nicht mal Supersoldaten gewesen, wie
Captain America
Walker auch meinte. Ja, wie Walker auch meinte, das sind nicht mal Supersoldaten und die haben mir gerade, die hätten mich gerade mehrfach töten können. Und das hat mich geärgert, warum wollten die ihn töten? Warum wären die so weit gegangen? Die eine Kriegerin hatte ja den Speer schon auf seinen Kopf gezielt und zugeschlagen. Das war eine Tötungsabsicht.
Ja.
Und sie wurde abgehalten davon. Warum? Also ihn wirklich niederzudreschen, bis er still liegt und sein Maul hält, sein misogynes Maul übrigens, das würde ich ja noch nachvollziehen. Volle Kanne, wir hassen ihn alle. Aber ihn umzubringen, das fand ich ein bisschen zu hart. Das habe ich nicht verstanden. Und eigentlich ist es nur passiert, damit er sagen kann, ah, jetzt habe ich einen Grund, ich muss jetzt irgendwas tun, um so stark zu werden wie die Gegner, die ich alle besiegen muss.
Ja.
Aber ich fand auch halt seinen Charakterwechsel in das negative Böse halt schon ziemlich krass, ehrlich gesagt. Weil er sonst ja immer wie heißt es? Mutter Maria ist die wie heißt es?
Die Moralinstanz.
Die Moralinstanz. Und dann doch innerlich verändert er sich ja in so einem Psychopathen. Ich habe ja auch Jens geschrieben, Captain Psycho, Alter, der ist ja richtig ausgetickt im Verlaufe der Folge. Und dachte mir so, ich mag ihn noch weniger. Ich hasse ihn so sehr.
Warum
ist er nicht einfach auf?
Ja, erzähl mal weiter.
Ich wollte eigentlich nur auf Angelos Frage eingehen, aber du kannst auch.
Die hatten irgendwas von Medaillen erzählt. Die hatten irgendwann dieses kurze Gespräch, dass sie ja diese Verdienstmedaillen bekommen haben. Und Walker meinte noch, du weißt, was wir dafür machen mussten. Und ist nicht weiter darauf eingegangen. Ich glaube, genau das, wie sie zu dieser Position kamen, werden wir in den nächsten 2 Folgen noch sehen.
Ja.
Und dann wird's interessant, was dieser Charakter schon vorher machen musste, um diese Captain America-Instanz werden zu können. Nur so eine Figur war, die platziert wurde.
Also Captain Americas Höhepunkt oder Walkers Höhepunkt, wo er dann halt wirklich den Stimmungswechsel bekommen hat, ist, als sein bester Kumpel gestorben ist. War das von Kylie sogar, ne? Von Morgenfrau. Nee.
Doch, das war. Nee, war das Kylie? Nee, das war der andere Typ, der
ihn geschubst hat,
ne? Nee, Morgenfrau.
Das war der Typ, der vorher noch meinte, dass er als Kind Captain America Fanboy war.
Nein.
Deswegen
war Morgan Fall, die gerade auf Captain America losgerannt ist, um ihn zu töten, und sein Kumpel ist dazwischen gesprungen. Safe.
Aber warum hat er denn nicht sie gejagt?
Weil sie einen anderen Weg gerannt ist und er einfach runtergesprungen ist aus dem Fenster, und dann hat er nur noch den einen Typ da gesehen und ist dem hinterhergerannt.
Das war das Pech.
Weil der hat ja auch gesagt, ey, ich war das nicht.
Ah ja, stimmt, ja.
Jedenfalls aufgrund unter anderem dieser Szene, über die wir gleich reden werden am Ende, bekommt der gute Sohn Kurt Russells Drohbriefe und
ernsthaft?
Der muss gerade um sein Leben fürchten. Ich habe das jetzt vermehrt gelesen. Mit jeder Folge, die quasi publiziert wird, kommt das Thema immer noch mal ein bisschen mehr hervor. Der bekommt Drohbriefe und Morddrohungen, weil er die Rolle von Captain America in Anführungsstrichen, beziehungsweise ich zitiere, so schlecht spielt, dass er dafür sterben muss. Zitat Ende. Und ich denke mir so, ja, also ich mag den Charakter, den er spielt, auch nicht, aber es macht ihn doch auch als guten Schauspieler einfach aus. Also es gibt doch nichts Besseres, als wenn du einen Bösewicht, wenn du einen Antagonisten hast, wo du am Anfang gar nicht weißt, okay, wie ordne ich den jetzt ein? Und am Ende ist er halt der neue Captain America, der anders ist. Wir brauchen auch den alten Captain America nicht mehr, weil ein anderes Zeitalter angestoßen wurde jetzt im Marvel-Universum. Also man braucht gar nicht mehr, es wird nie wieder einen Iron Man geben. Ich habe erst letztens wieder einen Artikel gelesen, dass es niemals einen Ersatz für Iron Man geben wird. Zumindest jetzt so, wie wir jetzt mit unseren Phasen denken, Phase 4, 5, 6 etc. pp. Genauso brauchen wir jetzt gerade aktuell keinen neuen Captain America, der genauso ist wie Steve Rogers an der Stelle. Wir brauchen was anderes, wir brauchen frischen Wind, und den bringt er super rein. Also ich hasse diesen Charakter. Und deswegen denke ich mir, dass er ein guter Schauspieler ist.
Genau. Ja, aber was kann er denn für den Charakter? Er denkt den sich doch nicht aus. Er ist doch nur der Schauspieler.
Ja.
Er setzt ja nur das,
schreibt das,
kannst du doch nicht.
Und Drehbuch sich das ausdenken.
Wie gut kannst du etwas umsetzen, was andere dir vorschreiben, was sie dir vorgeben, und der spielt das mit so einer Inbrunst und so einem einer Schauspielkunst, dass du ihn ansiehst und denkst, Alter, ich kann dich nicht leiden. Ich kann dich nicht leiden.
Aber
wie kaputt sind die Leute, dass sie das nicht mehr trennen können?
das verstehe ich auch nicht, weil ich finde, er spielt es gut. Er bringt genau die Emotionen rüber, die ich denke, dass die Drehbuchautoren und der Regisseur das haben möchte. Und ich hasse ihn auch über alles. Aber ey, liebe Menschheit, was ist los mit euch?
Ja, das ist traurig. Also,
die Szene endet dann damit, dass der Typ von ihm mit einem Schlag, glaube ich, an so einen Brunnen gedroschen wird. Und er liegt dann da auf der Treppe so ein bisschen mit dem Kopf und mit dem Körper. Und dann steht er quasi über ihm, nimmt den Schild in die Hand. Und diese Szene erinnert mich an Civil War, den wir natürlich alle gesehen haben, weil Civil War ein toller Film ist, nicht wahr, Chung? Und diese Szene, das ist nämlich wirklich jetzt leider wahr, ist eine Kopie von dieser Szene. Denn in dem Film liegt Iron Man auf dem Boden.
Ja.
Und Steve Rogers ist über ihm, hat den Schild in der Hand und hätte auf seinen Kopf dreschen können, hat aber auf seine Energiebasis draufgehauen, sodass er den Anzug nicht mehr bewegen konnte. Und dieser kurze Moment von absoluter Todesangst hat man auch in dem Gesicht von Tony Stark gesehen. Das war fantastisch. Das ist der Unterschied zwischen Walker und Rogers. Mhm. Rogers bringt keinen um. Nicht einen einzigen Menschen versuchen wir zu opfern. Wir tauschen keine Leben aus. Das sind mehrfach Sätze, die Rogers immer gesagt hat.
Er sperrt sich lieber nur ein.
Schießt auf Leute und Walker, also das hat Rogers auch getan, aber Walker hat den Schild genommen und auf den Kopf gedroschen. Mehrfach, glaube ich sogar.
Ja, sehr oft.
Dass man als umstehender Mensch mit seinem Smartphone nehmen konnte und alles filmen konnte.
Ja. Yep.
Was und auch getan wurde. Und
dann stand er da mit dem blutenden Schild. Und dieser Moment, wie er mit dem blutenden Schild dastand, das war so geil. Also ganz schlimm, aber das war so gut.
Hm. In Szene gesetzt, ja.
Oh, ich will sofort wissen, wie es weitergeht.
Ja. Wie fandet ihr das, Jungs? Jan, Chung?
Also die Folge war unfassbar eindrucksvoll. Also ich wusste jetzt nicht diese Referenz, die kannte ich nicht, aber ich bin mir in dem Moment gar nicht mal sicher, ob der andere Typ jetzt wirklich tot ist. Weil das ist so, wenn man genug Filmtode gesehen hat, dann weiß man, wenn jemand tot ist, weißt du, dass er tot ist. Mm. Und wenn du nicht so 100% siehst, dass die Person tot ist.
Und es wurde auch ein bisschen dargestellt, er hatte ja die Spannung in der Hand gehabt und dann ist die Hand lose geworden, als würde er sich nicht mehr bei Bewusstsein sein oder er sei tot. So.
Also, ja, aber ich finde, in Filmen und Serien weißt du, wenn jemand tot ist. Oder du musst immer davon ausgehen, dass die Person nochmal irgendwann wieder auftaucht. Das ist so.
Ich glaube,
oder du guckst Game of Thrones, aber da kann ich ja nicht mit schon drüber reden.
Ich vergesse es eh, rede.
Wie, hast du noch nicht Game of Thrones gesehen?
Nein, Mann.
Alter, warum nehmen wir diesen Podcast auf hier? Nein, Spaß, ist alles gut. War nur ein Witz, schon.
Nee, die Folge ist, also ich finde die Rolle vom Captain America auch, also sie ist jetzt gerade so, ich finde so unfassbar eindimensional, weil du hast das Gefühl, sie kann nur in eine Richtung gehen gerade. Und die ist langweilig für mich. Also für mich ist das gerade so, diese Rolle wird nicht so krass aufgebaut, weil er ist vom ersten Moment an, wird er als unsympathisch dargestellt und dann schaffen sie es in 4 Folgen, ihn noch 3-mal so unsympathisch zu machen. Dann nimmt er sich anscheinend dieses Ampullchen oder wie auch immer er das, dieses Serum, wie er das am Ende dann doch gemacht hat, weil sie es nicht gezeigt haben, was ich dann krass fand, weil so, warum zeigt man das nicht?
Ja.
Also es kann noch unfassbar viel passieren. Ich meine, die Serie hat noch unfassbar viel Spielraum nach oben. Nicht, dass sie jetzt scheiße ist und unten rumlungert, aber es kann sehr, sehr viel noch passieren. Und im Moment dümpelt sie so ein bisschen rum. Ich finde die Antagonisten, wenn man jetzt Carly Morgenthauer, heißt sie übrigens im Deutschen, Carly Morgenthauer mal rausnimmt und auch den Captain America rausnimmt, die anderen Charaktere sind das Einzige, was ich im Moment sehen will. Ich will das Spiel von Falcon and the Winter Soldier sehen, wie sie miteinander umgehen. Mhm. Ich will Zemo sehen, der einfach alle an die Wand spielt. Und Fisch und unfassbar schönes Meme-Material gesorgt hat.
ja, auf jeden Fall.
Und
man muss auch
das ist das, was ich gerade eigentlich die einzige, das Einzige, was ich im Moment sehen will.
Man muss genau, aber auch kurz auch noch erwähnen, dass was haltet ihr davon, dass Simo das Serum komplett zerstört hat, außer eine Ampulle, die
Captain Fand America. Ich super interessant.
Naja, er hat die eine Ampulle ja nicht absichtlich nicht zerstört. Ja,
genau, er hat nicht gesehen. Er hat das
Schild von Captain America gegen den Kopf geballert bekommen.
Ach so, ja.
Mein erster Gedanke war, der nimmt sich bestimmt eine Ampulle, um sein Ziel, alle auszulöschen, so ein Ding haben, auslöschen zu können und sich dann selbst umzubringen. Und dann dachte ich, nee, das wäre so inkonsequent für einen Simo, für die Ansage, für diese philosophische Predigt, die er vorher noch gehalten hat, das würde nicht passen. Das ist schon richtig gut geschrieben.
Ja,
diese Konsequenz von ihm, dieses, er ist wirklich der absoluten Überzeugung, dass Menschen keine Götter sein dürfen. Ne, Götter in Anführungszeichen.
Ja, ja, genau.
Dass er da so gegen ist.
Ja.
Und ich glaube, dass es keinen wirklichen Antagonisten geben wird, sondern dass diese Grenzen immer mehr verschwimmen. Das haben wir mit Thanos gesehen. Thanos hat uns allen leid getan in Infinity War, weil wir seine Beweggründe irgendwo nachvollziehen konnten.
Ja.
Und dieser Moment, deswegen war das ja so ein guter Film, weil es ein richtig guter Antagonist war, dieser Moment war so, glaube ich, so ein bisschen ausschlaggebend für das, was in Zukunft im Marvel-Universum passiert, weil man das ja auch als Grundlage von den Comics hat. Es gibt kein Schwarz und Weiß. Es gibt nicht mehr diesen Abziehbösewicht, der einfach nur die Welt an sich reißen will, sondern jeder seine Beweggründe. Und wenn wir in Serien plötzlich die Möglichkeit haben, diese Beweggründe, diese Hintergründe zu erklären, und da kommt der Bogen jetzt, dann verstehen wir plötzlich, warum der Charakter so ist und können ihn gar nicht mehr abgrundtief hassen.
Ja.
Und was ist, wenn dieser Vorcall, ich weiß gar nicht, dieser Moment, dieses Foreshadowing von den beiden, wo sie sagten, du weißt, was wir dafür machen mussten, für diese Medaillen. Was ist, wenn jetzt in den nächsten beiden Folgen eine Geschichte gezeigt wird, die uns den Captain America Walker sympathisch werden lassen und wir plötzlich Mitleid mit ihm haben? Und dann hast du nämlich dieses, das, was sie auch schon die ganze Zeit mit WandaVision mit uns gemacht haben. Die haben uns nur durch alle Ecken geschubst. Die wissen genau, was sie tun. Eigentlich ist Simo der Bösewicht. Und den holen sie raus und arbeiten mit ihm zusammen. Und der verfolgt seine eigenen Ziele die ganze Zeit.
Ja, klar. Ja.
Das ist der Bösewicht, um den es eigentlich geht. Und der wird auch noch groß. Und dann gibt's da diese paar Supersoldaten, die man irgendwie zusammen erledigen muss. Ja, aber ist doch kein richtiger Bösewicht. Und dann gibt's da den Captain America, der eigentlich ein Captain America ist und der von Anfang an unsympathisch ist. Du siehst ihn das allererste Mal und denkst dir, nee.
Das
da steckt viel mehr hinter als ein, glaube ich zumindest.
Kann ich mir
als
einfach auch vorstellen,
komm, wir bauen jetzt eine Figur, die alle hassen können.
Glaub
ich nicht. Kann ich mir nicht vorstellen.
Stimme ich dir zu. Ich glaube auch, dass die letzten zwei Folgen, die uns erwarten, noch überraschen werden. Es kommen leider nur noch zwei.
Echt?
Ja, sechs nur, ja.
Krass. Okay.
Deswegen habe ich mir auch gedacht, so, ich kann gar nicht genau sagen, wohin die Serie jetzt gehen soll, weil so viel zu erzählen gibt's nicht mehr, weil das Erzähltempo ja auch recht langsam ist, finde ich.
Am Ende bleibt immer noch die Frage, wer ist der Power Broker?
Wer ist der Power Broker, ja?
Genau. Guter Punkt. Macht aber Lust auf mehr. Also, ne, an dieser Stelle immer noch kann, glaube ich, jeder von uns eine Empfehlung aussprechen. Es ist halt anderes, ein anderes Marvel, was uns jetzt präsentiert wird. Aber ich glaube, sie versuchen sich auch ein bisschen neu zu erfinden. Aber ich muss auch an dieser Stelle nochmal sagen, wir haben die letzte Phase im Kino mit so einem fetten Bam beenden können. Sie mussten in irgendeine Richtung gehen und ich mag es so sehr, wie sie jetzt versuchen und es auch meiner Meinung nach schaffen, weil es gelingt ihnen, einzelne Stories wirklich gut zu erklären. Deswegen, ich bin aktuell sowohl mit WandaVision als auch mit Falcon and the Winter Soldier soweit sehr zufrieden, auch wenn ich nicht bei allen Sachen so 100% dahinter stehe und sage, yay, habt ihr toll gemacht.
Der frische Wind tut auch
jeden Tag. Das ist einfach nur geil. Ich bin auch mega gespannt, und ich bin mega gespannt, was der Black Widow-Film mit uns machen wird.
Oh ja.
Ich habe, weil ich das in meinen Lebzeiten noch nicht getan habe, mir endlich mal 2001 Odyssee im Weltall angesehen. Und das ist ja ein Film, der irgendwie in den 60ern, Ende der 60er rauskam und zu der Zeit eine absolute Generation geprägt hat. Ich hoffe, der Jan guckt gerade nach, wann genau das war. Dann kann ich euch in Ruhe weiterreden. Und das
1868.
Ende der 60er, genau. Und der Film war wohl die absolute Bombe im Kino und hat die Menschen komplett verrückt zurückgelassen und hat eine Generation an Regisseuren und Autoren geprägt und ganz, ganz viel Grundsatz gelegt für Film
einfach. Ja, du musst aber auch erwähnen, dass Stanley Kubrick Regie gemacht hat. Eine Legende unter den Regisseuren.
Dankeschön. Aber war er damals schon so legendär?
Der hat.
Oder ist er erst heute
das hat Kultur damit begonnen, geworden, oder?
Das hat damit begonnen, ja.
Okay. Ja.
So, und deswegen dachte ich mir, ich gucke mir den Film jetzt mal an. So, und der geht, keine Ahnung, 500 Stunden. Und in den 500 Stunden ist jede Szene 10 Minuten lang. Jede Einstellung. Hattet ihr Justice League jetzt den Snyder Cut gesehen?
Leider.
Da gibt es unfassbar viele Zeitlupenszenen. Und die Leute machen sich drüber lustig, dass der Film nur so lang ist, weil es so viele Zeitlupenszenen gibt. Leute, guckt euch mal 2.1 an. Das ist ein ganz anderes Level. Da ist eine Szene, die geht, ich glaube, 10 Minuten. Und hier werden einfach nur Farben angezeigt. Ich habe zwischendurch gedacht, hätte ich LSD genommen oder irgendwelche anderen schlimmen Drogen, die man nicht konsumieren sollte, dann wäre das ein richtiger Trip geworden.
Okay.
Ich habe auch danach da gesessen, habe nicht verstanden, was da gerade passiert ist. Es war mir zu hoch oder zu simpel, als dass ich da jetzt den Sinn hinter verstehen könnte, weil ich dann zu viel reininterpretiere und dann verstehe ich es aber nicht, weil das müsste dann mehr sein und Sachen wurden gezeigt und andere Sachen wurden nur so angerissen. Und am Anfang guckst du 15 Minuten der Menschheit dabei zu, wie sie von Affen mit Waffen zum Homo sapiens wird und aufrecht geht und Menschen mit Knochen verhaut. Und da redet keiner die erste halbe Stunde, sondern du hörst nur Affengeräusche. Und ich sag mal, ich hab da
gesagt,
was sehe ich denn hier?
Aber
was will ich sehen?
Du musst halt bedenken, für die damalige Zeit ist das halt schon weltbewegend geworden. Und ich glaube, in einem Interview, es ist viel zu lange her, ich glaube, ich habe es mal gelesen, sein Fokus war auch, eine visuelle Experience dem Zuschauer mitzugeben. Ohne
groß. Worum geht's denn genau, um kurze Fragen?
Zu erzählen.
Es geht darum, dass die Menschheit durch ein wahrscheinlich außerirdisches Gerät zu der Menschheit wird. Und dann ist man im Weltall und es geht um eine Expedition. Und dann gibt es da diesen Computer, diese künstliche Intelligenz, HAL. Und HAL macht anscheinend einen Fehler, obwohl HALs diese Systeme keine Fehler machen.
Mhm.
Der Rest würde jetzt ein bisschen was spoilern. Ich würde jetzt nicht so viel vorwegnehmen.
Ja.
Also, wobei man da nicht viel vorwegnehmen kann. Aber das hatte echt ein paar tolle Momente in der Mitte. Aber den Anfang fand ich weird und das Ende fand ich noch weirder. Und das hat irgendwie auch nicht zur Mitte gepasst. Und alles daran war einfach schwierig.
Ich sag mal so,
Der ist 50 Jahre alt.
Ja, ich sag mal so, es lässt sehr viel Interpretationsraum übrig.
Ja, und da bin ich einfach zu jung für. Also das ist einfach auch ein Film, der nicht zu meiner Zeit gepasst hat. Der war ja schon 20 Jahre alt, als ich auf die Welt kam. Also fast.
Ja.
Und 30, als ich in dem Alter war, wo ich das erste Mal hätte wahrscheinlich so grob gucken können. Und selbst da war man, also Sehgewohnheiten haben sich ja in den letzten 30 Jahren schon so stark verändert. Mhm. 50 Jahre ist da einfach zu viel. Also ich verstehe irgendwo, woher diese Faszination für diesen Film kommt. Aber für mich war er nichts. Beste Randnotiz, an dem Tag, an dem ich ihn geguckt habe, hatte ich vorher 5 Stunden lang mein Tattoo stechen lassen. Und immer, wenn ich Gänsehaut bekam, hat das Tattoo wehgetan.
Oh.
Ganz normal, ne? Und in diesem Film werden alle großartigen klassischen Songs sehr laut gespielt. Sehr laut. Klassische Musik läuft da durchweg. Wenn ihr den Soundtrack zu 2001 mal sucht und da mal durchscrollt, werdet ihr mit den Ohren schlackern. Und ich habe natürlich bei mir gesessen und die Anlage voll aufgedreht und höre nur geile, laute Musik. Und andauernd habe ich Gänsehaut gehabt und vielleicht hat mich das auch ein bisschen negativ beeinflusst.
Glaube ich
dir. Weil ich immer Schmerzen hatte beim Gucken.
Glaube ich dir. Ja, okay, aber also würdest du einen Guckbefehl rausgeben? Wenn man es noch nicht gesehen hat, um die Experience mitzunehmen aus 1968?
Ich glaube schon, aber erwartet halt nicht zu viel. Also geht da eher mit einem künstlerischen Auge ran.
Okay.
Also für die Kamera
unter euch. Ich habe das gerade mal ganz kurz.
Für die Kamera
unter euch.
Ja, der Delay schon.
Ey, ich weiß nicht, warum es letztes Mal so gut geklappt hat. Das tut uns.
Kein Problem. Jan zuerst.
Ja, ich habe nur ein kleiner Funfact, weil du gerade meintest, der Film ist 50 Jahre alt. Ich habe gerade mal geguckt, was zu der Zeit so für Filme rausgekommen sind, weil mich das einfach mal so interessiert hat. Weißt du, was mit Abstand der Kassenschlager in dem Jahr war in Deutschland? Das Dschungelbuch.
Krass.
Das ist ja 1967 gut, ne? rausgekommen.
Alter.
Das ist ja Wahnsinn. Absurd. Also,
das ist echt.
Da waren irgendwie in Deutschland 27 Millionen Menschen drin.
Boah.
In einem Jahr.
Respekt.
Wahnsinn.
Chung.
Ja.
Ja, jetzt darfst du.
Ach so.
In 10 Minuten, wenn es bei dir ankommt.
Egal. Für die Kameramenschen unter euch oder visuellen Liebhaber ist das auf jeden Fall eine Empfehlung, weil Kubrick hat sich viel ausprobiert im Look und es ist halt eine visuelle Experience. Ich denke, es lohnt sich allein auch als Inspiration, wenn man halt visuell unterwegs ist.
Okay.
Wenn ich euch sage, dass ich vielleicht diesen Samstag für ein paar wenige Stunden sturmfrei habe, welchen Film würdet ihr mir denn empfehlen, wo ich genau diese Experience habe? Weil ich will mal wieder die Leinwand runterlassen, will mal wieder einen Beamer anschmeißen, will mal wieder einen Film genießen. Welchen Film würdet ihr mir jetzt gerade empfehlen?
Kartoffelsalat.
Aber Teil 3.
Also, Film
würde ich dann
visuelle da Experience oder generelle Experience, Kino-Experience?
Ja, gerne Kino-Experience. Also ich hatte an Interstellar halt gedacht.
Das hätte ich auch reingedroppt. Interstellar ist halt eh visuell bombastisch.
Ja.
Bist du denn die ganze Zeit bei der Sache, wenn du jetzt das guckst, was da losgeht?
Ich will mich zumindest zwingen, es zu probieren, ja. Also ich merke das immer mehr, ich glaube, wir hatten schon mal drüber gesprochen, Second Screen darf man in so einem Moment nicht nutzen, weil du darfst nicht die ganze Zeit dein Handy in der Hand halten. Und ich gebe mir jetzt wirklich mein Abendritual, bevor ich aktuell gerade wirklich einschlafe, ist, es läuft auf dem Fernseher, Scrubs, ich gucke mir 2 bis 3 Folgen an, ich habe das Handy nicht in der Hand, ich checke keine Aktien, ich lese keine Nachrichten, ich gucke nichts. Genieße einfach diese 2 bis 3 Folgen Scrubs und gehe dann mit einem Lächeln ins Bett und penne auch richtig gut. So, das ist meine Abendroutine gerade aktuell.
Das ist richtig gut.
Ja.
Ich empfehle dir, ich habe es auch schon geteilt, wärmstens, und eigentlich ist es da Tatsache ein Guckbefehl, die Serie Legion auf Disney+.
Ja. Ja.
Also als nächstes Projekt, mach das.
Sind 3 Staffeln, ne?
Sind 3 Staffeln. Die erste habe ich gesehen, die zweite habe ich zur Hälfte gesehen, weil das blöd war mit Sky und Co. damals. Das ist atemberaubend. Mhm. Legion ist eine atemberaubende Serie. Und was die mit dir als Zuschauer macht, wenn du ein bisschen Verständnis für Film und Storytelling hast, das ist also eigentlich preisgekrönt. Ich weiß nicht, ob Legion irgendwelche Preise bekommen hat, aber sie haben sie verdient.
Ja.
Und es ist ein bisschen weird. Und du wirst auch die erste Hälfte der Staffel überhaupt nicht raffen, was gerade passiert. Es wird alles vollkommen chaotisch wirken.
Ja, ja.
Aber es fügt sich dann alles zusammen. Und das ist dann so ein Moment, wo du dann eigentlich am Ende der Staffel denkst, ich glaube, ich will die jetzt noch mal gucken.
Mhm. Ich glaube, die Serie schwirrte relativ lange unter dem Radar vieler Leute, weil niemand wusste, dass es diese Serie eigentlich gibt. Und dann hatte, glaube ich, Etienne auf Twitter, glaube ich, mal geschrieben vor 2 Jahren, dass er gerade Legion durchgeguckt hat. Und ich habe die irgendwie nirgendwo gefunden. Und jetzt gibt es sie eben bei Disney+. Da schaue ich auf jeden Fall rein. Aber du hast gerade eben was wegen Sky gesagt. Sky kündige ich jetzt tatsächlich. Ich war jahrelanger Sky-Ticket-Kunde und bin der Meinung, dass das Angebot plus die Qualität, leider, die man immer noch über Sky Ticket, also alleine vom Gedanken her, es ist völlig absurd, 10 bis 15 Euro zu zahlen. Jetzt haben die irgendwie auch Pakete zusammengepackt, wenn du jetzt nicht nur Sky Ticket, sondern generell Sky hast. Gibt es jetzt Filme mit Serien und so zusammen? Das heißt, es gibt jetzt eigentlich nur noch das Sport und dann das Filmepaket. Und dann wollen sie statt 10 Euro 15 Euro haben. Jedenfalls kündige ich Sky Ticket, weil sie es immer noch nicht mit dem Surround-Sound hinbekommen haben. Du guckst immer noch in Stereo, immer noch in 720p und keine Serie, die ich jetzt gerade aktuell schauen möchte. Hingegen liebe ich es, aktuell mein Apple TV zu starten, um zu sehen, was für neue Serien erscheinen. Ich mag den Starting-Screen ganz gerne, weil ich dann immer auf neue Serien hingewiesen werde und Filme. Und was ich mir auf jeden Fall anschauen möchte, ist Cherry, das Ende aller Unschuld.
Ja.
Weil der gute Tom Holland dort einen Soldaten spielt, der aus dem Irak wieder heimkehrt und ja, mit psychischen Problemen zu kämpfen hat. Und auf den Film habe ich richtig Bock. Ich mag Tom Holland auch als Schauspieler unfassbar gerne. Und den will ich mir zum Beispiel demnächst angucken.
Ich bin sehr gespannt, was aus Tom Holland noch wird.
Ja.
Ja,
der hat ja jetzt einen riesigen Kick durch die ganzen Marvel-Filme bekommen, durch die PR, durch die Gags und sowas. Und wenn diese Szene mit ich möchte nicht sterben, Mr. Stark,
ja,
und Pipapo, das war improvisiert. Das hat er einfach gemacht. Und solche Szenen, das wirkt total banal, aber sich sowas zu trauen und das dann auch noch von der obersten Riege durchwinken zu lassen, das zeigt, dass er versteht, was es bedeutet. Und er kann halt ein Kleid tragen, tanzen und performen, während es regnet. Der Typ hat alles.
Du kennst das Video, ja.
Also, das ist das beste Video, das uns in den letzten 10 Jahren das Internet geschenkt hat. Also, bitte. Ja.
Aber er hat auch wirklich von Robert Downey Jr. sicherlich viel lernen können, weil er ist ja auch dafür bekannt, viel zu improvisieren.
Ja.
Ja. Ansonsten, Angelo, weitere Empfehlung, A Cure for Wellness. Was hältst du davon? Ist ein Mystery-Thriller in einem Psychohäuschen. Ansonsten Blade Runner 2049, visuell halt bombastisch. Ist ja auch auf Netflix und Amazon
Prime. War der Film dran. Auch gut, inhaltlich?
Langatmig.
Da streiten sich die Geister.
Ja, es ist ein bisschen langatmig, aber ich fand den an sich gut.
Ich glaube, ich habe den Film gesehen, als ich nach Amerika geflogen bin, im Flieger. Und ich glaube, ich bin währenddessen, ohne es jetzt böse zu meinen, aber ich glaube, ich bin eingeschlafen. Ich glaube, weil es das falsche Setting war.
Im Flieger hätte ich den nicht empfohlen.
Ja, ich wusste nicht, ich kannte den Film von damals halt, den alten, ich glaube, der war 1981 oder was kam der raus, glaube ich. Und dann habe ich mir gedacht, okay, komm, die Filmauswahl ist so crappy, mein Tablet hat in dem Moment nicht funktioniert, ich musste irgendwas gucken. Ich habe Blade Runner 2049 angemacht. War, glaube ich, die falsche Entscheidung. Ich kann mich auch an nichts mehr erinnern.
Also ich muss da jetzt einhaken, das ist ein Frevel. Ich habe kein anderes Wort dafür. Das ist ein Frevel. Ja, so einen Diamanten auf so einem 240p schlecht ausgeleuchtet mit Mono, der von vorne kommt und nicht mal von den Seiten zu gucken. Das macht das Ding mal an mit einer richtigen 4K-Qualität auf dem Beamer mit einer ordentlichen Anlage und dann wirst du Tränen haben in den Augen.
Nur wegen der Optik oder auch weil die Story trägt?
Nee, die Story ist, das Problem ist, was ich glaube, sie haben versucht, das Gefühl von dem ersten Blade Runner in die heutige Zeit zu übertragen. Aber das, genau das, was wir gerade schon hatten, das war ein anderes Guckgefühl. Und wenn wir überlegen, was wir uns in den letzten Jahren angetan haben an Guck-Sehgewohnheiten, dieses kurze, schnelle, es muss immer was passieren, das hast du nicht bei Blade Runner. Das ist langsam. Da hast du auch mal einfach ein Setting, das hier ein paar Sekunden lang einfach still gezeigt wird. Da wird nicht geredet.
Ja.
Sondern du musst auch ein bisschen gucken und ein bisschen interpretieren auch vielleicht. Ja. Oder im besten Fall kurz vorher Blade Runner Teil 1 gesehen haben.
Ja,
dann ergibt viel mehr Sinn von dem, was du dann in Teil 2 siehst.
Klingt smart.
Ansonsten noch zwei Empfehlungen von mir. Wenn es richtig ballern und Action soll, Mad Max Fury Road. Ballert, ist geil. Und wenn du halt gute Laune haben willst und ein bisschen schön, dann das Leben des Walter Mitty. Aber vielleicht macht es dich auch Depri, weil du gerade nicht reisen kannst.
Ja. Ich kann mich an den Film noch erinnern, auf jeden Fall gebe ich dir recht. Ich hatte auch überlegt, mit der Serie For All Mankind anzufangen.
Ja.
Also, weil,
ja, ist das nicht mit Zac Efron?
Ja, ja, die hatte ich gesehen. Nein. das ist
Joel Kinnaman, Kinnaman, Michael Dorman. Joel
Kinnaman, ja. Also ich habe sie ja auf dem 55 Zoll Fernseher gesehen und habe nichts vermisst. Also ich, wie gesagt, ich habe sie ja nicht auf einer großen Leinwand gesehen. Ich glaube mir, dass sie ganz gut kommen kann.
Ja.
Ja, aber also falsch machen machst du mit der Serie auf jeden Fall nichts, aber wenn du irgendwie die Zeit auf einer geilen Leinwand nutzen willst, dann.
Okay. Klingt gut, auf jeden Fall. Ja, wir werden hier, ihr werdet das ja im Podcast auf jeden Fall öfter mitbekommen, dass wir über Filme, Serien und vieles, vieles mehr sprechen. Wenn ihr irgendwelche Empfehlungen habt, dann könnt ihr uns auf jeden Fall auch auf Social Media gerne mal schreiben. Wir haben unseren Quasi-Podcast-Kanal eröffnet. Da könnt ihr uns gerne ein Follow dalassen, da werden wir immer die neuesten Folgen ankündigen. Und da werdet ihr dann auch die Möglichkeit haben, auf jeden Fall entsprechend mitzuwirken. Ich weiß aus meinen Instagram-DMs, dass einige auf unsere Anime-Folge noch warten. Die werden wir auf jeden Fall noch bringen müssen, wir über unsere Lieblings-Animes sprechen, Jungs. Das müssen wir auf jeden Fall nachholen.
Ja, okay, dann hiermit Ansage, das wird in den nächsten 4 Folgen passieren. Irgendwann in den nächsten 4 Folgen.
Okay. Jetzt müssen wir
liefern in den nächsten 4 Wochen. Ein neues Auto, kommt. Ja, wir bauen ein neues Auto, es kommt ungefähr in den nächsten 10 Jahren raus.
So, okay. Ja, du hattest Age of Empires mal aufgeschrieben, Angelo. Was war's damit?
Ja, das würde ich gerne an Jan abgeben, weil ich glaube, Jan ist Age of Empires Master, oder? Kann das sein?
Nee, bin ich gar nicht. als ich noch keine Möbel in meiner Wohnung stehen hatte, das muss so ungefähr 2014 noch gewesen sein, da hatten wir nicht mal eine Couch im Wohnzimmer stehen. Und da hatte ich noch genug Platz, um meine LAN-Party zu machen.
Oh ja.
Also das war dann wirklich so, es war unfassbar geil einfach, weil wenn ich mir heute diese Wohnung angucke, ich denke, wie haben damals irgendwie 15 Leute in mein Wohnzimmer gepasst? und da haben wir, weil es irgendwie das Einzige war, was wir irgendwie halbwegs ordentlich zum Laufen bekommen haben, war Age of Empires 2. Und das haben wir hoch und runter gespielt. Und ich habe das seitdem damals so ein bisschen verloren. Dann gab es ja irgendwann diese Definite Edition, glaube ich, oder so. Oder nee, erstmal gab es, glaube ich, das HD. Das, was dann endlich mal nicht mehr 4:3 war und was du dann halt auch Online-Multiplayer über Steam spielen konntest. Das habe ich dann mit ein paar Freunden noch mal ein bisschen gespielt. Ich war aber nie der Master. Ich war immer ein bisschen mehr, der gecarried werden musste. Und dann lese ich jetzt so vor ein paar Tagen, das ist jetzt die ersten Gameplay-Videos, glaube ich, gibt es Age of Empires 4. Was ja nach Age of Empires 3, was ja nicht so geil angekommen ist und nie diesen Kultstatus erreicht hat wie die 2, dass das jetzt hart wieder an der 2 dran sein soll.
Oh, echt?
Und du fängst mit 3 Dorfbewohnern und einem Speer an und das ist wohl sehr, sehr, sehr nah dran. Aber trotzdem hast du diesmal noch andere Features mit drin, die das Ganze aber trotzdem in eine modernere Zeit gehen lassen. Also, keine Ahnung, du kannst Leute auf deine Mauern stellen und zum Angreifen nutzen.
Gibt's halt noch das Cobra-Auto?
Nee. keine Ahnung. Das habe ich noch nie gesehen.
Das Ding ist, ich habe mir das Gameplay angeschaut, die 26 Minuten. Gibt's ein Video von der GameStar? Und mich erinnert das halt schon auch, so wie du meinst, an Age of Empires 2. Mhm. Ich weiß nicht, ob das so ein bisschen der Tod für die Serie ist, um ehrlich zu sein. Weil es so eine riesengroße Fanbase des zweiten Teiles gibt. Und auch Teil 4, ich will jetzt nicht sagen, underwhelming ist von der Optik her. Aber
nee, also da muss ich direkt auch, Entschuldigung, wenn ich da auch wieder einhake, aber nur ganz kurz, weil ich habe hier einen Trailer gerade von Xbox laufen.
Ja.
Und da habe ich jetzt gerade in den ersten 40 Sekunden mehrmals Blätter und Bäume gesehen und die hatten ja gar keine Textur. Also, wir sind in fucking 2021, warum haben die Blätter keine Textur? Was ist da los?
Achso, ich dachte erst, du willst mir widersprechen, aber.
Ja, genau, so klang das eigentlich.
Nein, ich will doch bestätigend sagen, dass ich das auch jetzt gerade. Also erst dachte ich, oh, ist schön und dann. Nee.
Also es geht halt besser. So natürlich, Age of Empires generell geht es nicht um Grafik oder so, aber so wie du schon sagst, es ist halt 2021 und da muss rein theoretisch ein bisschen mehr gehen, nachdem eigentlich jetzt so viele, also man weiß ja, dass die Kaufkraft da ist. Die Leute haben ja Bock auch drauf, ne? Ist jetzt nicht so, dass Age of Empires jetzt kommt und es wird keine Sau kaufen. So, nee, so ist es halt nicht. Sondern ganz im Gegenteil. Ich weiß nicht. Also ich denke mal, wir werden da reinschauen. Ich mag generell RTS-Games. Und war sehr enttäuscht zuletzt von Warcraft 3 Reforged. Da brauchen wir, glaube ich, nicht drüber reden. Das war eine Enttäuschung für alle. Und auch, dass StarCraft gerade stirbt und dass Siedler irgendwie nie erscheint, freut man sich wenigstens jetzt irgendwann über ein neues Age of Empires. Fand ich ganz interessant. Was ich auch sehr, sehr geil fand, war die vergangene Woche. Da gab es nämlich einen sehr interessanten Moment für mich. Ich hatte irgendwann meinen Stream beendet und dann ging die Close Beta von Diablo 2 Remake, also von dem Remastered, los.
Oh.
Diablo 2, schon super alt, ich kann mich noch sehr gut dran erinnern, hat mich persönlich sehr geprägt damals, Diablo 1 und Diablo 2. Diablo 2 habe ich mit meinem Opa damals viel gespielt und das Game geliebt, gesuchtet, ich kann mich immer noch dran erinnern. Meine Oma hat mich dann, die hatten so einen kleinen Raum extra zum Zocken. Mein Opa hat sich dann, der hat sich auch so kleine Zettelchen immer gemacht. Man hat dann immer raufgeschrieben, welche Taste für was ist und hat sich auch die Karten aufgezeichnet teilweise, wenn er irgendwo nochmal hin musste, so questmäßig. Meine Oma saß dann immer mit im Raum und hat den Fernseher geguckt. Die waren immer zusammen irgendwie und manchmal hat sie auch zugeschaut, wie er gezockt hat. Ich fand das total süß damals. Ich vermisse ihn sehr, wenn ich jetzt auch gerade über ihn rede. Ja, schon, ich habe letztens in den Kalender geschaut und es sind schon über 8 Jahre her.
Oh, krass.
Wo er verstorben ist. Unfassbar. Jedenfalls, er hat mir das Zocken beigebracht und Diablo 2 hat mich extrem geprägt. Und dann sehe ich dieses Diablo 2 Remastered und denke mir, gutes, ganz gutes Spiel, so optisch haben sie einiges geschafft. Also sieht ganz, ganz toll aus und auch, dass man ja auch grinden kann. War alles gut. Jedenfalls habe ich dann bei Quincy zugeschaut auf Twitch, der hat irgendwie seine 10.000 bis 30.000 Zuschauer, weil er so dieser Action-Rollenspiel-Diablo-Experte ist. Mhm. Bei ihm gucke ich das eigentlich immer. Und genau am selben Tag, als die Diablo 2 Remake-Beta losging, kam das neue Gameplay-Material zu Path of Exile. Und dann habe ich aufgehört, über Diablo nachzudenken, weil ich mir gedacht habe, holy shit, Path of Exile ist in einem kleinen Studio entstanden. Es ist fucking free to play. Natürlich kannst du in-game Sachen kaufen. Aber was das Entwicklerstudio gerade auf die Beine stellt, mit einem weiteren Add-on, weil wir haben jetzt immer unsere Saisons, wo du dann komplett bei Null startest und dann spielst du diese Saison, das ist ja so ähnlich wie bei Diablo, nur größer, weil mehr Spieler. Mhm. Und dann bringen sie jetzt noch mal ein Add-on und dann kannst du dir Asmongold zum Beispiel angucken, wie er sich dieses Gameplay-Video an. Der fängt fast an zu weinen. Ich schwöre es euch. Er sitzt vor seinem Rechner und denkt sich, das ist das schönste Action-Rollenspiel, das ich je gesehen habe.
Und genau das ist es nämlich. Ich wollte den Vergleich nicht bringen, weil ich es weird fand, sowas wie Age of Empires mit Path of Exile zu vergleichen. Am Ende laufe ich aber mit einer Figur oder mit vielen Figuren, die ich gerade beschworen habe, durch die Gegend und metzle Gegner nieder. Und das mache ich da ja auch irgendwo.
Ja.
Und das ist halt leider genau das, was ich dann sehe, wenn ich diesen Gameplay-Trailer sehe. Nämlich, dass irgendwann der Kampf kommt und dann scrollt man so mit dem Mausrad rein und schaut sich den Kampf an. Und das sind halt Texturen, die man vor 10 Jahren genutzt hat. So, und dann frage ich mich, also ich meine, wir sind die ganze Zeit über Loop Hero reden und das ist jetzt auch nicht das schönste Spiel der Welt. Es hat auch nicht keine 4K-Grafik, natürlich nicht, aber da ist das Gameplay so geil und so süchtig machend, dass das im Vorderrang ist, dass die Mechanik im Vorderrang ist. Und wie viel muss jetzt Mechanik in Age of Empires 4 stattfinden, dass mir diese Grafik dann nicht mehr so viel ausmacht. Und da habe ich meine Zweifel.
Entschuldigung, wäre das was für dich? Also zockst du solche Games? Also sowohl Age of Empires als auch Path of Exiles oder Diablo? Ich glaube, Diablo hatten wir sogar irgendwann mal zusammengespielt, glaube ich, oder?
Diablo haben wir zusammengezockt. Diablo generell bin ich ein großer Fan von. Ich habe wirklich seit Ewigkeiten jetzt nicht mehr gezockt. Ich glaube, seit fast einem halben Jahr.
Gar nicht mehr oder Diablo?
Bitte?
Gar nicht. Gar nicht.
Echt?
Ja, irgendwie. Also ich bin
in der Phase, gar nicht so viel, ne?
Ich bin aber in der Phase gerade, wo mich das Zocken nicht so ganz reizt. Das reizt mich überhaupt nicht. Ich bin auch größtenteils eher so lustlos. So. Nervt mich gerade alles. Und okay. Zocken kann dann mich nicht aufheitern. Ich brauche Menschen.
Dann verstehe ich. Aber tu mir mal den Gefallen. Installier dir mal die Outriders-Demo. Da hatte Angelo letzte Woche schon von gesprochen. Ich habe die Outriders-Demo jetzt 3 Stunden gespielt. Mhm. Outriders ist dieser Loot-Shooter, der alles richtig macht, was andere Loot-Shooter gerade falsch gemacht haben. Und nach 3 Stunden habe ich dann angefangen, die Presseagentur von diesem Spiel anzuschreiben und gesagt, ey, ich würde da gerne mal ein bisschen länger drüber schauen. Ja, ich bin der gleichen Meinung. Und das ist einfach nur geil. Es wird wirklich von Runde zu Runde, von Auftrag zu Auftrag, wenn du immer mehr dieses Gefühl für diese Figur bekommst, wird das immer geiler. Und ich kann es euch nur ans Herz legen. Guckt euch entweder mal das Video vom guten Robin Schweiger von Hooked Magazine an. Ja. Der hat das sehr toll zusammengefasst. Das war auch der Grund, weshalb ich gesagt habe, ich gucke mir das jetzt wirklich mal etwas länger und expliziter an. Und holy moly, Angelo, du hattest wirklich recht. Das ist meine Fresse. Das wird mein Spiel jetzt to go, tatsächlich.
Schön. Darf ich dich fragen, welche Klasse du spielst?
Den Pyroman.
Ja, okay. Ja,
aber ja. Alter, was das für ein mächtiges Gefühl ist, ne? Ja, heilige Scheiße.
Ja. Hab ich mich auch für entschieden. Und also das war auch mein erster Charakter. Ich bin jetzt durch mit dem Spiel. Also durch im Sinne von, ich habe die Story zu Ende gespielt und keine Angst, ich werde rein gar nichts spoilern. Es ist nur etwas sehr, sehr Dummes passiert. Mhm. Übel epische Musik. Du hast natürlich, obviously, hast du einen Bosskampf, gehört in so ein Spiel natürlich rein, epische Musik und dann war mein fucking Game in der letzten Szene, die so episch war, war asynchron. Ich hatte 5 Sekunden Delay zwischen Ton und Bild und dann fangen die an zu reden und ich denke mir, oh, ich bin raus, Alter. Das ist der Stimmungskiller. Ich denke mir so, Leute, ich habe Pippi in den Augen und dann höre ich erst wie die 5 Sekunden später, ich denke mir so, oh, es darf jetzt nicht sein.
Ey. Und das ist auch so ein Ding, ne? Je länger man die Story spielt, und das ist ja das Schöne, es ist ein Loot-Shooter, der dich erstmal mit einer Story abholt und dich wirklich erstmal durchführt. Je länger ich das spiele, desto mehr merke ich, das ist nicht einfach nur geile Typen wie bei Gears of War, die dumme Sprüche bringen und die müssen die Welt retten und sondern holy fucking shit, da ist richtig viel Scheiße passiert. Und ich will ja jetzt gar nicht so viel vorwegnehmen, weil schon der erste Twist, wie das alles eigentlich alles stattfindet, ist schon geil. Das habe ich auch nicht gewusst. Dieses Setting und du bist dann der Typ da und du bist der plötzlich so Kräfte hat und geil. und was deine Aufgabe theoretisch ist und welche Charaktere du triffst und was die plötzlich für Aufgaben, was sie sagen, was sie tun wollen. Da bin ich übrigens gerade, wo er dir das erste Mal sagt, was er jetzt vorhat.
Wenn du wüsstest,
Jens. Ja, genau. Und das macht so viel auf, dass ich jetzt schon weiß, da passiert was. Da habe ich Bock drauf. Und wenn du jetzt sagst, dass du am Ende Pippi in den Augen hast, habe ich noch mehr Bock, dieses Spiel weiter zu spielen. Und wie kann es sein, dass ein Loot-Shooter, das habe ich noch nie erlebt, normalerweise ist ein Loot-Shooter hier ist eine Karte, leb damit, hier hast du 500 Aufträge, musst du alle machen und dann musst du sie noch mal machen und dann musst du sie noch mal machen und vielleicht kriegst du ein bisschen Loot. Ja. Das ist immer Kacke gewesen.
Ja.
Und Outriders macht da gerade sehr viel, sehr richtig.
Genau, also spiel es gerne weiter. Wir können auch hier und da mal zusammendaddeln, wenn du Lust hast.
Ja,
Es klingt nach einem echt lustigen Spiel, was man eher als Multiplayer spielen sollte.
Ja, auf jeden Fall.
Also würde ich mal behaupten, das ist eine Empfehlung von euch.
Ja,
schau es dir bitte an.
Okay, ich schaue es mir an. Aber ich habe auch gehört, du hast die letzte Woche fleißig gelootet.
Ich habe sehr gut gelootet, denn also noch nicht. Also ich versuche meinen Rechner gerade fertig zu machen. Mich hat nämlich ein guter Freund von mir angerufen und er hat gesagt, mein Rechner schürft gerade. Ich gesagt, was schürft dein Rechner gerade? Also was ist da los? Und dann hat er gesagt, er ist jetzt im Krypto-Mining-Bereich tätig. Habe ich gesagt, was machst du denn da? Also ja, meine Grafikkarte und meine CPU, die arbeiten gerade ziemlich hart. Und er macht jetzt aktuell mit seiner Grafikkarte und mit seiner CPU, die so Mittelklasse ist, macht er jetzt so um die, ich werde es nicht falsch sagen, so um die 9 bis 12 Euro am Tag. Wenn der Rechner auf ungefähr 10 bis 20% Auslastung fährt. Nett. Über 6, also wir reden jetzt hier bei einem Tag reden wir von ungefähr 8 bis 12 Stunden, wo der Rechner halt normalerweise auch laufen würde. Das habe ich auch euch ja schon gesagt, läuft der Rechner halt, oder zwei Rechner laufen fast den ganzen Tag, weil ich halt zum einen Rendersachen habe, zum anderen streame ich, zum anderen zocke ich ja dann auf dem anderen Rechner, ich beantworte Mails, mache eigentlich alles hier, da wo ich gerade sitze. Und da habe ich mir gedacht, warum nicht eigentlich währenddessen Geld verdienen? Also, das ist so, du meldest dich auf so einer Seite an, dann bekommst du deine eigene persönliche Wallet, also da, wo sich dein Erschürftes quasi dann auch befindet. Das ist an sich ganz interessant und ich glaube, das war so der Kerngedanke. Ich glaube, ich habe nach Artikeln gesucht. Die ersten Artikel habe ich von 2013 gefunden, wo damit angefangen wurde, Bitcoin zu schürfen. Weil es geht ja darum, also es können die anderen Jungs können es besser erklären. Jedenfalls brauchst du viel Rechenleistung, viel Rechenpower. Ein Kumpel von mir macht das jetzt. Und das Coole ist, wenn du jetzt anfängst, ich glaube, der schürft gerade XMR. Genau. Und wenn du jetzt anfängst und du hast dann irgendwann ein paar Stück davon und die sind dann irgendwann eine Trend-Kryptowährung beispielsweise, dann hast du ja eine Win-Win-Win-Win-Situation. Und das ist halt der interessante Gedanke. Du kannst eigentlich alles schürfen. Ich habe auch den Kollegen dann gefragt, weil der kennt sich ähnlich wie ihr. Sag ich jetzt mal, ich meine, Chung ist, glaube ich, Master of Krypto. Dann kommt Nein. Jens. Also er meinte irgendwie, es gibt über 4000 Kryptowährungen, weil ich dann auch gesagt habe, ja, ich glaube aktuell, das war so der Anfang unseres Gespräches, ich glaube, eigentlich müsstest du jetzt in jede einzelne Kryptowährung einfach, weiß nicht, ein Huni oder so investieren und irgendeiner wird durch die Decke gehen. Er hat gesagt, jo, Digi, aber es gibt 4000. Ich so, what? So, wait a second. Und er hat mir dann eine Liste zukommen lassen, wo drinne steht, was für eine Grafikkarte genutzt wird, wie viel, also jetzt habe ich hier zum Beispiel Ethereum, da steht bei einer RTX 3080, die ich habe, 100 mh pro Sekunde. Also das sind sozusagen die Währung von Ethereum. Mhm. Und ich hätte rein theoretisch die 3080er Grafikkarte, die um die 700 Euro kostet, hätte ich nach ungefähr 62 Tagen raus.
MH ist die Rechenleistung.
Ah, okay, super, perfekt. Ja? Lernen wir noch alle was. Und ich finde den Gedanken so interessant, weil also wir können gerne über Strompreise reden, weil ich zahle sowieso viel zu viel, weil bei mir halt auch viel Technik läuft, muss man leider sagen an der Stelle. Es geht mit dem Job einher. Aber glaubt ihr, wenn man eh viel am Rechner sitzt, kann man nebenbei solche Prozesse laufen lassen? Weil du lädst in der Exe runter, verbindest dich mit deiner Wallet und dann läuft quasi ein CMD-Fenster und ackert sich halt sozusagen von Blockchain zu Blockchain und so weiter und so fort.
Was hat denn der Anbieter davon?
Provision. Gute Frage.
Provision also, wahrscheinlich. Es wird ja alles in Pools delegiert. Mhm. Also, glaube ich zumindest, weil ich mache sowas ähnliches, Proof of Staking. Aber das ist ein anderes Prinzip. Da können wir gleich nochmal drauf eingehen. Aber der Pool, wo dein Wallet zugewiesen ist, wo du hin schürfst, der Poolinhaber wird dann halt seine Provision bekommen. So. Mhm. Weil er das halt alles zusammenschifft. Das ist halt sein Plus.
Also ich kenne einen ähnlichen Service, den ich mal durch ein Video erfahren habe. Das ist dann ähnlich, du schürfst dann irgendeine Kryptowährung, also die nehmen halt mehr Aufträge entgegen. Ah, das heißt also irgendwelche, du bist quasi nur noch Mining-Dienstleister und diese Vermittlungsplattform bezahlt dich dann im Gegenwert von dem, was du geschürft hast, halt in Bitcoin. Das heißt, die verdienen dann wahrscheinlich einfach an dem, was die Personen halt in Auftrag geben, beziehungsweise das, was du dann quasi wieder in Bitcoin einschaust, wird nicht 1:1 sein, beziehungsweise dadurch, dass ja der Markt auch so volatil ist, ist es halt auch wahrscheinlich einfach dann für die so ein Spiel halt zu gucken, okay, wann tauschen wir das dann, wenn die günstig Bitcoin vor ein paar Jahren eingekauft haben, jetzt haben die es, ich sag mal in Anführungszeichen, auf Lager und meinen jetzt was anderes und zahlen dich dann in dem heutigen Preis aus, ist es für die ein unfassbarer Gewinn.
Das stimmt, ja.
Ja, macht schon Sinn, ja.
Ich denke mal, so funktioniert das. Ich habe das nämlich auch mal durchgerechnet, halt, weil das, was ich benutzt habe, das heißt, glaube ich, NiceHash. Also da kannst du dir so eine, das ist ziemlich geil, du kannst dir eine Demo runterladen. Nee. Und die läuft dann bei dir auf dem Rechner und sagt dir dann einfach, hey, in dem und dem Zeitraum hättest du jetzt das und das errechnet. Du errechnest das auch in Wirklichkeit. Du siehst nie einen Cent dafür. Für die wird das natürlich trotzdem wahrscheinlich berechnet. Das heißt, wenn sich nur alle die Demo runterladen, verdienen die allein schon daran Geld. Glaube ich zumindest, keine Ahnung. Und da würde ich dann, also ich habe es zumindest so ausgerechnet, dass ich so viel mehr Gewinn machen würde, dass ich zumindest meine Stromrechnung davon bezahlen könnte. Mal abgesehen von dem, was zusätzlich on top kommt.
Aber es gab doch auch eine Zeit, da gab es irgendwelche Internetseiten, die Skripte ausgeführt haben, ohne dein Zutun. Und durch dieses Ausführen von Skripten wurde Bitcoin gemeint. Das heißt, Leute sind auf Webseiten gegangen und haben für andere, ohne dass sie es wussten, geschürft. Ja.
Krass.
Das ist heftig. Das ist alles schon passiert. Deswegen finde ich es ganz geil, dass es jetzt wirklich so Anbieter gibt, die sagen, ey, ja, keine Ahnung, gibt uns einen Gegenwert von 0,000 irgendwas an Kryptowährung. Und ja, wir bieten dir einen sehr zugänglichen Weg mitzuschürfen, weil wir brauchen alle immer mehr Leistung. Und ja, du kannst dir damit eine kleine goldene Nase verdienen. Hm. Also ich würde mich dafür interessieren, was für ein Anbieter das ist. Je nachdem, ob das öffentlich oder nicht öffentlich ist, schick mir das gerne mal rüber.
Ja, ist öffentlich, ja. Schick ich dir rüber. Kannst du dir mal ganz
noch angucken. Schick's gerne in die Gruppe. Und zu anderen Systemen, wo du keinen Strom zahlen müsstest, das ist Proof of Stacking. Das mache ich zum Beispiel.
Ja.
Ich habe mein Wallet, das delegiere ich zu einem Pool. Und da gibt's einen Betreiber. Also das Ding ist, das funktioniert nur über DeFi, dezentralisiertes die Kryptowährung. Und da gibt's halt, ich glaube mittlerweile bei Cardano gibt's über 700 Pools oder sogar 800 Pools. Ich habe meine Kryptocoins in einen Pool delegiert und jeder Pool ist dafür zuständig, jede Überweisung, jedes Prozess zu verarbeiten. Und so funktioniert halt dezentralisiert. Und durch diese Rechenleistung oder weil ein Blockchain ist halt jeder Coin irgendwo zuweisbar. Jeder Pool berechnet jede Transaktion und dafür kriegst du halt, weil du deine Münzen dahin delegiert hast, ein Reward dafür, weil du ja ein Teil der Chain bist.
Ja.
Und dadurch ist zum einen die Kryptowährung dezentralisiert und zum anderen verdiene ich auch ein bisschen dafür.
Ist das nicht auch so ein bisschen bei Holo der Fall, dass das der Gedanke war, dass die Wallets selbst dezentral die ganzen Transaktionen gegenseitig überprüfen? Und für das Bestätigen oder für das Prüfen dieser Transaktion kriegst du einen minimalen Anteil der Transaktion.
Ja, genau so funktioniert es auch bei Cardano und bei anderen dezentralisierten Kryptowährungen.
Krass. Sowas wie, da wurden gerade 10.000 Euro hin und her geschoben und 0,00005 Euro werden jetzt auf alle aufgeteilt, die keine Ahnung, auf 100 Leute, die das jetzt prüfen sollen, ob diese Transaktion korrekt ist und an wen die geht und ob das alles rechtens ist. Und dann, wenn das die ganze Zeit immer wieder passiert, kannst du mit der Zeit halt richtig Kohle verdienen damit.
Nicht
also schlecht, eigentlich das, was Banken machen, auf alle Verbraucher aufgeteilt.
Also ich mache seit 3 Wochen und habe, glaube ich, insgesamt 18 Cardano-Coins verdient. Das sind 18 Euro jetzt.
Das heißt, der nächste Whisky geht auf dich.
Nee.
Bitte?
Jawohl, jawohl, Leute, let's go. Ja, es ist spannend. Also ich denke mal, wir sollten da immer mal wieder so ein bisschen drüber reden, weil es ist auch mittlerweile für mich, ich bin da so ein bisschen, ich will nicht sagen alteingesessen, aber Krypto ist für mich sehr volatil, noch volatiler als die normale Börse aktuell. Und da sieht es ganz schlecht aus, weil gefühlt ist es so, dass jetzt gerade die Nachwehen der Corona-Krise kommen und auch viele Anleger sehr ungeduldig werden und lieber ihr Geld aus dem Markt rausziehen. Und viele gehen jetzt halt auch zu Kryptowährungen, beziehungsweise generell zu Kryptos. Und das wird sehr spannend sein, die nächsten Jahre das mal zu beobachten. Das heißt, wir werden, glaube ich, immer mal wieder im Podcast auch darüber sprechen, wie ist es denn, mit Krypto zu agieren, zu handeln und vielleicht am Ende des Tages übers Schürfen auch Geld zu verdienen. Das wird definitiv ein Thema sein. Wir können demnächst oder vielleicht auch in der nächsten Podcast-Folge noch mal ein bisschen über die Börse an sich sprechen. Bei mir blutet das Depot auf jeden Fall gerade. Ist alles sehr, sehr rot, weil die Börse, wie gesagt, gerade sehr eine schwierige Zeit durchmacht. Aber auch das wird irgendwann wieder besser. Genauso wie auch unsere Corona-Vibes, die wir immer mal wieder so ein bisschen haben. Die Corona-Blues, wie man so schön sagt. Ich glaube, wir werden ein Licht am Ende des Tunnels sehen. Und deswegen sprechen wir nur immer mal wieder darüber. Ich glaube, Corona-News an sich, ich glaube, davon haben wir aktuell alle auf jeden Fall genug.
Hals voll.
Ja.
Ja, ich glaube auch, das wird noch so ein paar Monate wird sich das noch so ziehen, aber das Wetter wird gerade immer besser.
Ja.
Es wird heller, die Tage sind länger. Ich finde, also bei mir entwickelt sich das gerade schon so ein bisschen mehr ins Positive.
Ja, finde ich gut.
Ja, definitiv. Gestern in Berlin war ein unfassbar weirder Tag, weil es einfach, ich bin morgens aus dem Haus gegangen, es war halt kalt, in Anführungszeichen kalt. Ich habe halt Pullover, T-Shirt, Jacke angehabt und dann tagsüber habe ich mich immer eine Lage nach der anderen entledigt, weil es einfach 20 Grad geworden ist.
Ja, ich auch gehört.
Und ich am Ende im T-Shirt geschwitzt habe. Und heute war einfach wieder nur 10 Grad und das ist, also ja, ja, aber definitiv solche warmen Tage, dass dieses Gefühl, was du allein hast, wenn du das Fenster auf hast, die Sonne scheint, du hast die Vögel draußen, ja, ja.
Ja. Ja, ja. Wir haben hier durchweg zwischen 2 und 7 Grad in Köln. Das ist gerade, also ich beneide euch da so ein bisschen.
Teilweise
sind die Leute irgendwie rausgegangen, da hat es geschneit. Dann, also Leute mit Hunden sind rausgegangen, es hat geschneit. Dann, als sie auf dem Rückweg waren, hat es gehagelt. Dann sind sie mit vollgehagelten Hunden zurückgekommen.
Wow.
Als sie die Hunde draußen trockneten, hat die Sonne geschienen. Also das ist ein richtiger April.
Ja, endlich mal wieder richtiger April, ne?
Boah, mega gut. In Berlin ist es überhaupt nicht anders. Also.
Ja, stimmt, da hatten wir letzte Woche auch so einen Tag, wo es irgendwie geschneit hat. Und dann
Schnee, Sonne, Regen und
ja, Hagel. Alles an einem Tag.
Alles an einem Tag.
Ah, schön.
Alles an einem Tag könnt ihr übrigens auch noch, glaube ich, von unserem Podcast hören, wenn wir uns jetzt mal die gesamte Anzahl an Podcasts einfach mal anschauen. Das heißt, wenn ihr auch andere Themen cool findet, dann schaut doch einfach mal direkt bei uns vorbei. Wir sind bei Spotify und auch bei vielen, vielen anderen Anbietern auf jeden Fall am Start. Und damit würde ich ganz gerne die heutige Folge hier an dieser Stelle beenden mit dem lieben Chung, mit Jan und mit Jens. Wir wünschen euch einen fantastischen Morgen, Mittag, Abend, Nacht, wann auch immer ihr diesen Podcast gehört. Jungs, eure letzten Worte.
Ganz, ganz liebe Grüße an den Toffi. Der hat nämlich unsere ganzen Episoden mal durchgehört, jetzt an einem Stück, und meinte, das waren schöne 23 Tage, die er alles jetzt durchgehört hat. Dankeschön.
Grüße gehen raus.
Danke, vielen Dank. Liebe Grüße. In dem Sinne wünsche ich euch noch eine wundervolle Woche. Passt auf euch auf, bleibt gesund, hört gerne unseren Podcast weiter und tschüss.
Tschüss. Und tschüss.
Gefällt dir. System Shutdown.